Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach speziell für die Festtage, wo die wichtigsten Empfehlungen von der Nebelspalter-Redaktion verhandelt werden, angepriesen werden. Auf eigene Gefahr, wenn ihr nachher unsere Empfehlungen ernst nehmt, sind ihr selber die Schuld, wenn nachher die Festtage verdorben sind. Nein, wir haben also gut uns überlegt. Ja, Dominik, ich fange an. Es geht natürlich nicht nur um Bücher, es geht auch um Fernsehserien, wobei wir gehen zu, beide. Wir haben eher ein bisschen bei den Büchern unsere Stärke. Gut, ich fange an mit einer ganz lustigen Serie, die heisst Rita. Die ist auf Netflix und da ist eigentlich die Geschichte von einer dänischen Lehrerin in ihrer Schule, irgendwann in Dänemark, man hat keine Ahnung genau wo. Und die Lehrerin ist eine lustige Mischung zwischen total, wie soll ich sagen, chaotisch, teilweise auch durchaus, was ihr eigenes Leben betrifft, natürlich vor allem das Liebesleben und Familie und so weiter, eben chaotisch, anarchisch und so weiter. Gleichzeitig ist sie eine sehr gute Lehrerin, weil sie autoritär ist. Sie setzt sich durch bei den Schülern. Und das ist insofern wichtig, weil man natürlich, man kann sich ja vorstellen, Dänemark, ich hätte jetzt nicht gerade den Ruf, als wäre da irgendwie die HJ noch unterwegs, sondern es ist natürlich eher sehr, sehr liberal. Es ist ein antirepressives Klima in dieser Schule, mehr oder weniger. Und es ist eben dann interessant, die Unterschiede. Eben die Rita, die eine gute Lehrerin ist, die zeigt, warum eine gute Lehrerin eine gute ist und dann aber auch sehr viel völlig überforderte Lehrer, die sich Zeug bieten von ihren Schülern, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich meine, wir wissen es ja aus der Schweiz, es ist einfach heute mittlerweile langsam normal im Westen, dass man wahnsinnig Mühe hat, die Autorität in den Schulen durchzusetzen. Du hast auch ein bisschen reingeschaut, du hast einen anderen Eindruck bekommen.
Ja, also es ist eine gute Serie, sie könnte auch in der Schweiz spielen, glaube ich. Und interessant habe ich gefunden, die Rita sagt irgendwo relativ am Anfang, wo man sie mehrfach fragt, warum bist du eigentlich Lehrerin geworden? Sagt sie, zum Schüler von ihren Eltern zu beschützen. Und das ist ja auch ein grosser Teil, also die Eltern kommen da und eben, das gibt es ja in der Schweiz auch, Schulen tun ja Anwälte beschäftigen, um sich schützen vor den Eltern. Es gibt dann Serien, die wollen irgendwie Küchen verbieten und zuckerfreie, weiss nicht was, einführen und so Zuckertage, Anti-Zuckertage natürlich machen. Aber natürlich, sie fällt einem sofort auf, die Dame mit ihren engen Jeans. Das ist, glaube ich, in der Vermarktung auf Netflix ist das geschuldet. Das ist wahrscheinlich nicht anders möglich in Dänemark. Und du hast es erwähnt, sie hat ein chaotisches Liebesleben. Sie irgendwie, ihr Sohn, der auch durcheinander ist, der heiratet dann. Lustigerweise ist der Schwiegervater ein Ex-Freund von ihr, das merken sie aber erst, wo sie zu Besuch sind per Zufall. Das gehört natürlich bei Netflix ein bisschen dazu. Und ja, es gibt dieser Serie auch ein bisschen den Saft. So ein bisschen. Es ist nicht wahnsinnig tiefgehend, aber ich gebe zu, ich habe auch gerne die ersten 3-4 Folgen oder so habe ich geschaut. Man kann wirklich gut auch ein bisschen abschalten dazu. Insgesamt gibt es 40 Episoden in 5 Staffeln. Also ich weiß nicht, ob ich denn das fertig schaue. Wie viel hast du geschaut von diesen 40?
Ja, wir sind, glaube ich, jetzt in der dritten Season sind wir jetzt mittlerweile. Ich will aber noch schnell etwas klarstellen, dass da nicht falsche Verdächtigungen aufkommen. Meine Frau und ich schauen die Serie, weil unsere Schwiegermutter, meine Schwiegermutter, uns das empfohlen hat. Und ob jetzt meine Schwiegermutter, die gegen die 90 geht, wirklich jetzt die engen Hosen von der Rita das wichtigste Argument findet, das glaube ich nicht. Aber es stimmt natürlich, was du sagst. Ich finde es auch interessant, und das muss ich schon mal wieder betonen, oder? Ich meine, Dänen haben ja mittlerweile eine lange Tradition von wirklich einfach guten Filmen. Und sie können einfach gute Drehbücher schreiben und sie haben vor allem auch gute Schauspieler. Ich meine, alle die Leute, die dort auftreten, haben wirklich das Gefühl, die spielen, das sind Lehrer. Bei uns hat man immer so ein bisschen das Gefühl, wenn damit mal in unserem Schweizer Fernsehen oder in unserem Schweizer Kino ein paar Schauspieler auftreten. Nicht alle, es gibt auch sehr gute, aber viele von denen, die spielen etwa so, wie ich auch würde spielen, wenn ich den Markus Somm müsste spielen. Also wirklich so Volksschultheater, also furchtbar. Und die Dänen können das gut. Und das Zweite, was ich auch extrem finde, ich meine, wer würde auf die Idee kommen, aus einer Schule so einen Stoff zu machen? heute, oder? Das ist doch irrsinnig, dass man eine Schule, und alle Leute kennen die Schule, und alle haben es zu tun mit der Schule, dass man kann anhand von der Schule so eine irrsinnige Geschichte kann erzählen kann, Familiengeschichte, Liebesgeschichten, brutale, schlimme Geschichten auch, es ist auch durchaus sozialkritisch, oder? Von Kindern, die Eltern haben, wo man denkt, oh, ihr armer Kind. Das ist irrsinnig gemacht, irrsinnig. Und ich meine, wo machen wir das in der Schweiz nicht? Wir haben ja auch Schulen, aber dann machen sie irgendwelche so düstere Krimi irgendwo in der Innerschweiz, wo jeder weiss, das stimmt doch nicht, ich denke jetzt an Wilder, wo jeder weiss, ja, so ist nicht die Schweiz, so ist sie nicht, Gemeinden sind ab und zu korrupt, aber nicht so und, also, und so weiter. Die Dänen können einfach viel machen. Gut, Dominik, was ist bei dir der Tipp?
Ja, ich habe im Sommer einen Film geschaut, auch auf Netflix, heisst «Das Wunder», «The Wonder» im Original, spielt in 1860er Jahren in Irland und das sind ja, das ist ja in dieser Zeit wahnsinnig viel Auswanderung, wahnsinnig viel auch Hunger in Irland, aufgrund von insbesondere der Kartoffelfühle, wo alles kaputt macht. Es spielt in einem entlegenen Bauernhof außerhalb von einem Dorf, wo man nicht weiss, wo genau. Wunderschöne Bilder aber auch, Kontrast zu der Anlegung von den Leuten, die spielen. Wahnsinnig schöne Bilder. Geschichte ist nicht so schön. Es geht um ein Phänomen, das dort wirklich bekannt war. Um junge Mädchen, die nichts essen. Sogenannte Fasten-Mädchen. Und ein Mädchen, die Anna, die behauptet, sie esse seit 4 Monaten nichts. Und die lokalen Chefs, also das ist der Pfarrer, der Arzt, der Wirt und irgendwie der Gemeindepräsident oder so, die bestellen einerseits eine Nonne, andererseits eine englische, und das ist das Problem, eine englische und auch deutlich englisch sprechende Krankenschwester, um die junge Anna zu überwachen, um herauszufinden, ob das stimmt. Und heimlich wettet sie natürlich, dass das stimmt. Wenn es wirklich so ist, dass das Mädchen, wie sie es behauptet, nur vom Manna vom Himmel sich ernährt, oder? Das könnte ja dann auch möglicherweise ein Business sein. Das wird nie so gesagt, natürlich, sondern man gibt sich wahnsinnig devot und heilig und so weiter. Und wie es ausgeht, kann ich natürlich nicht erzählen, das wäre schade, aber es ist interessant, wie das aufgrund von dem Phänomen, das man nachlesen kann, das hat es wirklich gegeben, so Fastenkinder, aber es war eben meistens ein Beschiss gewesen, ein religiös verbrämter Beschiss, auf der Suche nach natürlich Heil, aber auch nach irgendwie möglicherweise einem Businessmodell. Und die englische Nurse, die kommt natürlich dem auf die Schliche. Und sie konstruiert zusammen mit einem Journalist vom Daily Telegraph, das freut mich natürlich, konstruiert sie dann die Lösung. Und ja, man kann sagen, es ist es an sich am Schluss zwar ein überraschendes, aber ein gutes Ende nimmt die Geschichte. Darum kann man das wirklich, es ist eine traurige Geschichte, aber man kann es schauen, es ist eine schöne Geschichte am Schluss. Und es zeigt, wie das Irland, sind wir uns vielleicht da gar nicht bewusst, im 19. Jahrhundert, wie das Irland wirklich ein Ort war, wo man eigentlich nicht hätte sein in dem Europa. Das war ein furchtbarer Ort, mit Hunger, mit Untergang, mit einer Auswanderung, die, glaube ich, nie sonst so passiert ist.
Genau, also ich habe es noch nicht gesehen, aber was man natürlich auch noch betonen muss, eben natürlich auch ein Land unter Fremdherrschaft.
Genau.
Die Engländer haben das damals beherrscht. Irland war ein Teil vom United Kingdom. Und ja, ich würde sagen, die Engländer haben es nicht immer so schaurig gut gemacht. Aber schon, aber tendenziell ist das ja, muss man sagen, die Geschichte von Irland unter britischer Herrschaft ist jetzt nicht so eine wahnsinnige, stolze Geschichte für Großbritannien, da muss man ehrlich sein. Und natürlich auch der Gegensatz zwischen katholisch, oder? Irland sehr, sehr katholisch und England protestantisch. Und das ist natürlich typisch, dass die Nurse, die dort sicher natürlich anglikanisch ist, natürlich das dann aufdeckt und den Zauber nicht glaubt. Die Tiere haben natürlich auch den Ruf in England, sie sagen so abergläubisch und genau. Haben keine Ahnung und Wissenschaft haben jetzt noch nie gehört. Also, du hast genau recht, ich meine, dass Irland ist auf eine Art rückständig war, kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Und heute ist es eines der reichsten Länder von Europa, by the way. Eines der reichsten. Und warum? Dank einer Steuerpolitik, einer intelligenten Steuerpolitik. Da sehen wir mal, was eigentlich möglich wäre, wenn man bei den Steuern ein bisschen schraubt. Die EU macht alles, dass das Steuerregime, das Irland so gut und reich gemacht hat, zerstört wird. Das ist dann der Geist von der EU. Gehen wir aber nicht so politisch. Gehen wir jetzt nicht so. Gehen wir auf etwas anderes. Wobei ich bin jetzt schon auch ein bisschen politisch, weil es ist ein interessantes neues Buch rausgekommen von John Hartman über die French Revolution. Und zwar sagt er dem, der Untertitel ist nicht zufällig «A Political History», weil er eigentlich das wiedergibt, was heute so unser Forschungsstand ist. Aber wenn ich einmal so höre, wie meine Kinder geredet haben von der Französischen Revolution, da kommen die alle Alle Lehrer, die das dann vermitteln in unseren Schulen, können mir das glänzige Äugle über, haben das Gefühl, die Französische Revolution, das ist wirklich die Befreiung von der Menschheit, das ist jetzt wirklich das Beste. Und es ist nicht das Beste. Erstens, Frankreich ist seither nie mehr das Gleiche, es ist kaputt gemacht worden. Und was der Hartmann eben sehr gut zeigt, es ist eine politische Geschichte. Es ist eine politische Geschichte. Die Französische Revolution ist nicht ausgebrochen, weil die Leute Hunger hatten oder soziale Ungleichheit wichtig war. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern es war eigentlich ein bisschen ein Elitenkonflikt zwischen den Leuten, Advokaten. Man kann sie mit dem Cédric Wermuth zum Beispiel vergleichen, die selber das Gefühl haben, wir sollten eigentlich viel bessere Karriere machen, aber die nicht können machen, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen frustriert sind. Und dann eine Krise der Finanzen in Frankreich, hört gut zu, weil das kann wieder passieren jetzt in Frankreich, eine Krise der Staatsfinanzen eigentlich könnte nutzen. Der König hat ein paar Fehler gemacht, politische Fehler gemacht. Nicht, weil er die Leute abgetatscht hätte oder weil er die Leute unterdrückt hätte. Nein, er hat das Parlament einberufen. Und das war der grösste Fehler, den er je machen konnte, weil da sind die alle in den Generalständen gehockt und haben die ganze Zeit diskutiert. Also der Fabian Molina, der Cédric Wermuth und Tamara Funicello. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was rauskommt. Und dann ist die Revolution rausgekommen. Also es steht im John Hartmann so nicht. Aber es ist ein irrsinniges Buch, ganz ehrlich. Super geschrieben natürlich, aber auch einfach der Mythos mal aufgrund. Es ist überhaupt nicht eine Revolution gewesen, wo die Armen sich gegen den verfetteten, arroganten König durchgesetzt hätten. Nein, es ist ein politischer Kampf gewesen innerhalb der Elite. Und die dann gewonnen haben, haben eigentlich das Land auf die Dauer zerstört.
Es ist eben interessant und das Buch kann man wirklich sehr zum Lesen empfehlen, weil wir ja nächstes Jahr dann 250 Jahre amerikanische Revolution feiern. Und das ist wirklich das Entscheidende. Wir haben in sehr kurzer Zeit, also 1776, 1789, zwei Revolutionen, beide im Sinn von, wir tun uns lossagen von Königtum, von Monarchie, von Adel. Aber beide kommen ganz völlig anders raus. Das ist wirklich das Interessante. Wir könnten da stundenlang darüber diskutieren. Mich interessiert es eben auch, weil es dann am Schluss die Frage ist, ja, auf welcher Seite steht denn die Schweiz? Und ich glaube, die Schweiz ist eben viel mehr, auch das, was dann 1848 passiert, eine Art amerikanische Revolution. Nicht nur, weil wir da die Verfassung abschreiben, sondern auch von den Grundlagen, die bei uns ganz anders sind als in Frankreich und von der Ideologie. Man muss es sagen, der John Hartmann beschreibt ja die French Revolution eben auch als ideologische Revolution. Und das macht, glaube ich, den grossen Unterschied. Es basiert eben auf der französischen Aufklärung, auf Voltaire und so weiter, auf einer Sichtweise, dass am Schluss irgendwie la volonté générale, irgendwie von diesen Leuten, die eben im Ballhaus sich zusammenhocken, Tamara Funicello und Konsorten, dass die irgendwie könnten wissen, was gut ist für den allgemeinen Willen und dann peng, das irgendwie durchführen. Und die amerikanische Revolution ist ganz eine andere. Sie sagt, man muss den Staat limitieren, weil die Leute selber wissen, was gut für sie ist. Und das ist eine epische Debatte. Wir führen sie in Bern einfach ja immer wieder führen. Ja. Zum Beispiel, wenn es ums Entlastungspaket, ums Budget oder sonst um irgendwelche Regulierung geht. Wir in der Schweiz sind eben auch auf der amerikanischen Seite. Lönnt die Menschen zuerst einmal ihr eigenes Leben leben. Eine self-governing Nation und nicht eine top-down Nation wie eben in Frankreich. Das finde ich schon, das müssen wir auch wieder ein bisschen neu entdecken in der Schweiz, der Unterschied zwischen französischer und amerikanischer Revolution.
Und das ist wirklich, da muss man eben sagen, das ist unsere Bildungspolitik eben auch das Problem, wo die französische Revolution so verherrlicht und eigentlich die amerikanische Revolution fast nicht vorkommt. Die Leute haben eigentlich gar keine Ahnung. Noch etwas wollte ich schnell ergänzen. Du hast gesagt, la volonté générale, das ist natürlich der Russo, oder? Das Genfer, Carlo Sommaruga ist immer noch da. Die Genfer haben damals auch Linke hervorgebracht, die ja, sehr geschadet haben. Also Russo, muss man sagen, der tut mir leid, das ist ja ein berühmter Schweizer eigentlich, Genfer. Ich bin ja stolz drauf, aber was der an Verheerungen in Frankreich hinterlassen hat, an ideologischen Verheerungen, das ist brutal. Gut, Dominik, jetzt kommst du wieder.
Was für ja, ich habe noch, gleich, ich bin noch nicht ganz fertig, aber von Tom Holland, das ist ein britischer Historiker, auf Deutsch heisst das Buch «Herrschaft, die Entstehung des Westens». Und muss aber der englische Titel finde ich eigentlich besser, vor allem der Untertitel. Oder dort geht es wirklich darum «How the Christian Revolution», schon wieder eine Revolution, «remade the world». Und das ist ein Barfußritt, das habe ich halt gern an unserer gemeinsamen Wissenschaft, der Geschichtswissenschaft, leider an der Uni Bern komplett verloren gegangen. Weißt du, die Historiker, die grossen Bögen machen können. Er fängt wirklich an, oder, bei den Griechen. Und er kann zeigen, wie aus griechischer Philosophie zusammen mit jüdischem Gesetzesreligiosität letztlich so etwas entsteht, wie ein persönliches Gewissen, wie aber auch ein Gesetz, wo alle dann erlöst werden, die dazugehören. Und er erzählt dann die Geschichte, wie das Christentum zu dem geworden ist, was geworden ist, aber immer verbunden auf dem Hinblick darauf, wie unser Individualismus, letztlich die amerikanische und sogar die französische Revolution, irgendwo durch auch entstanden sind, nämlich die Entdeckung vom Individuum. Die These ist nicht ganz neu, aber ich muss wirklich sagen, wie den Tom Holland, er macht übrigens auch einen fantastischen Podcast zusammen mit Dominic Sandbrook, «The Rest is History». Jede Woche ganz tolle Gespräche, auch immer lustig haben es die zwei Historiker. Aber er erzählt die ganze die These, die Entwicklung, die christliche Revolution an immer an unglaublich saftigen Geschichten. Also er ist der Meister im Rausholen von irgendwelche Details, also wenn er beschreibt, wie die Athener den Botschafter vom persischen König, dem Hellespont, aufgenagelt haben. Ja, es ist blutrünstig, es ist aber auch schön und gut zum Lesen. Ein grossartiger Geschichtenverzähler. Und ich finde mir auch, das fehlt mir Alex, so ein bisschen bei den Historikern in der Schweiz. Sie dreschen Fußnoten dreschen, statt wirklich gute Geschichten zu erzählen. Und ich glaube auch, das gehört dazu, weil dann läuft es in eine gute Richtung. Man bleibt auch hängen. Aber es geht dann weiter, weißt, es geht über das Mittelalter, es geht über die Revolution des 19. Jahrhunderts. Er landet am Schluss bei den Transaktivisten von der Gegenwart. Und das, man kann dann sagen, ja, ist ein bisschen weitgehend, ist ein bisschen gross gemacht. Aber ich finde, dass wenn ein Historiker wieder mal so etwas probiert, den grossen Bogen zu machen, das ist einfach immer gut zum Lesen und interessant. Man kann am Schluss anderer Meinung sein. Aber seine These, dass das Christentum alles durchdringt, wo der Westen ausmacht, ja, du weißt es, das wäre auch meine These natürlich.
Ja, aber nicht nur unsere These, sondern es ist eigentlich mittlerweile Forschungsstand bei diesen Historikern, die nicht völlig abgelenkt sind von all diesen Modeströmungen, irgendwie Globalgeschichte und transnationalen Schrott und so weiter. Das ist eine wichtige These mittlerweile. Aber Tom Holland ist überhaupt, finde ich, wenn ihr den noch nicht gehört habt, müsst ihr euch merken, er hat sehr viele Bücher geschrieben. Die meisten sind übersetzt worden. Er ist wirklich ein unglaublich guter Historiker und eben ein guter Schreiber. Wer auch ein guter Schreiber ist, und du hast es vorher gesagt, wegen der Fußnoten, wobei da bin ich ein bisschen anderer Meinung, bei diesem Buch. Hans-Peter Born. Der Hans-Peter Born ist einer der bekanntesten Journalisten der Schweiz. Und er ist immer noch als Journalist tätig und er schreibt immer noch an seiner monumentalen Biografie über den Billy Gola. Der Billy Gola, das wisst ihr alle oder wisst ihr eben vielleicht nicht mehr, das war ein Außenminister in der Schweiz während der 40er Jahre. Zeigen wir das Buch. Das ist das Buch, das rauskommt. Das ist jetzt der dritte Band. He? Der dritte Band, wo der Hans-Peter Born über das geschrieben hat. Er hat sich da wahnsinnig verbissen. Er hat aber auch Zugang zum privaten Nachlass. Marcel hat er geheißen, gell? Ja, Marcel Pilegola, Entschuldigung, war ein Freisinniger, ein Wattländer, ein bisschen autoritär, sehr eine umstrittene Figur. Es ist eigentlich der umstrittenste Bundesrat im Zweiten Weltkrieg und der Hans-Peter Born, der natürlich immer gern ein bisschen contrarian ist und ein bisschen die These widerlegt, die immer gegolten haben, ist der Meinung, nein, das ist einer der Besten gewesen. Das ist einer der Besten gewesen in den 40er Jahren. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber ich gebe zu, es hat sehr viele interessante Geschichten, die er erzählt, auch gute Belege. Es ist ein hervorragend geschriebenes Buch. Der Hans-Peter Born ist ja ursprünglich Anglist, hat promoviert über den Shakespeare, das merkt man wahrscheinlich heute noch. Hat dann nachher lang beim Echo der Zeit gearbeitet, im Schweizer Radio, und ist nachher zu der Weltwoche. Ist einer der ältesten Autoren, die die Weltwoche hat, und er schreibt auch jetzt noch ab und zu für die Weltwoche, ein ganz guter Kollege. Ein unglaublich guter Journalist, wahnsinnig gute Nase für gute Stoffe. Und er kann nachher die Stoffe auch auf eine gute Art erzählen. Das Einzige, ich sage es jetzt halt noch einmal, es tut mir leid, Hans-Peter, keine Fußnoten, das ist so traurig. Ich würde mal das Zeug nachschauen. Ich würde ja die Zitate, die fantastischen Zitate, ich kann den auch mal benutzen. Und wenn du mir dann sagst, wo sie sind, das geht nicht. Jetzt vielleicht unter Unrecht und du hast schon lange im Internet die Fußnoten aufgeführt. Ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt nachher gerade, habe ich es aber ganz vergessen, dass das eine Möglichkeit wäre. Gut, Dominik.
Ja, ich habe diesen Sommer noch ein Buch gelost, also auf Audible, jeweils irgendwie im Auto oder irgendwie so. Mache ich die auch noch gerne. Das ist nicht ganz neu, es ist von Simon Sebag Montefiore, auch ein grossartiger Historiker aus Großbritannien, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Stalin, The Court of the Red Tsar, gibt es aber auch auf Deutsch, am Hof des Roten Zaren. Es hat Konkurrenten gegeben, die das Buch ein bisschen verrissen haben, gesagt haben, ja, das ist so eine popular, so eine volkstümliche Geschichtsschreibung, weil es vor allem eben das Privatleben zeigt. Aber deswegen würde ich nicht sagen, dass das unpolitisch ist, das Buch. Im Gegenteil. Man erfährt, der Simon Sebag Montefiore hat einerseits mit allen, die noch leben, weißt du, irgendwie Kind von diesen Magnaten, die in dem Hof gelebt haben mit dem Stalin, also Kaganovic und wie haben die alle geheissen, Budioni und natürlich der Außenminister der Molotow und so weiter. Er ist die alle noch besucht, die teilweise ihre ganze Wohnung noch mit Stalin-Memorabilia ausgestattet haben. Er hat auch alle Tagebücher und Briefe gelesen. Das war in den 90er Jahren, wo man das können konnte. Heute kann man es möglicherweise nicht mehr. Er war auch überall an diesen Orten gewesen, und er kann wirklich zeigen, und zwar die ganze Story. Also es ist insgesamt wirklich, er fängt an von dem Moment, wo der Stalin eine wichtige Figur wird. Das ist noch am Anfang des 20. Jahrhunderts, bis wirklich zu seinem Tod und darüber hinaus. Das ist eine grossartige Geschichte, wie sie auch, wie man dann erfährt, wie die zum Beispiel reagiert haben auf den Einmarsch der Deutschen 1941, wie sie überrascht gewesen sind, dass es überhaupt möglich ist, wie der Stalin, obwohl er Informationen hatte, dass das wird passieren, er hat es nicht geglaubt. Auch dann der ganze russische Nationalismus spielt eine riesige Rolle. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, der Stalin hat letztlich gemerkt, dass die bolschewikische Ideologie da nicht mehr richtig funktioniert, keinen Zusammenhalt mehr bietet. Was macht er? Er geht zum alten russischen Nationalismus und macht als erstes ein antisemitisches Pogrom. Er tut überall die Synagogen, wo die Nazis noch haben lassen, tut auch noch in die Luft sprengen, zum Beispiel die in Vilnius. Also es ist von dem her ein riesiges Seitengemälde und man merkt halt, und das glaube ich, das ist sein grosser Verdienst. Oder viele andere Historiker, die über Stalin geschrieben haben, die tun das nicht so beleuchten, wie er eigentlich ideologisch unterwegs ist. Und der Simon Sebag Montefiore kann zeigen, wie der Stalin schon sehr schnell, schon eigentlich in den 30er Jahren, der Anteil an überzeugter Bolschewik-Ideologie wird immer kleiner. Am Schluss ist es einfach ein Hof, ein stalinischer Hof, wie vom Kaiser gemacht, zwischen dem Kreml und seiner Datscha in Kuntsevo, tun sie hin und her fahren, tun nächtelang fressen und saufen und auch viel arbeiten, indem sie ganz viel Todes... also das ständig sterben Leute, ich habe es nicht zählt, irgendwie «they were shot» ist, glaube ich, der meiste Satz, den man gehört in diesem Buch. Eine brutal ehrliche, private Geschichte von einem der grusigsten Diktatoren, die das 20. Jahrhundert hatte.
Aber einer, der politisch, wenn man im Vergleich mit Adolf Hitler, das ist auch mein Eindruck, als ich eine andere Biografie über den Stalin gelesen habe, politisch halt viel begabter. Also wirklich sehr geschickt, muss man sagen, sehr geschickt. Auch wie er dann auch die Amerikaner und die Engländer über den Tisch gezogen hat und halb Osteuropa hat können annektieren. Das sage ich nur auch wegen der Aktualität. Der Putin sieht sich ja durchaus in dieser Tradition. Er hat ein sehr unverkrampftes Verhältnis zum Stalin, er findet ihn bewundernswürdig. Was ich noch verstehe, weil niemand in der russischen Geschichte hat so viel Territorium geholt für die Russen wie der Stalin. Und das tut natürlich auch der Putin ein bisschen anleiten, würde ich behaupten. Kommen wir zum letzten Buch, das ich noch gerne vorstellen würde. Passt natürlich zu den Festtagen. Das ist ein Buch von einer amerikanischen Theologin, die heißt Elaine Pagels. Die ist in Princeton tätig als Professorin und die hat das Buch geschrieben «Miracles and Wonder». Und da geht es natürlich ums Neue Testament, es geht um Jesus. Es geht darum, was ist eigentlich wahr? Was kann man historisch mehr oder weniger bedecken, was nicht? Es ist ein sehr, sehr differenziertes, sehr intelligentes Buch. Vielleicht teilweise, wenn man gläubig ist, ein bisschen zu differenziert, könnte noch sein. Aber es ist unglaublich interessant, wie sie einfach die wichtigen Stationen im Leben von Jesus Christus besprechen, auseinandernehmen, analysieren. Es ist wirklich ein gutes Buch. Leider immer noch, ich glaube, keine deutsche Übersetzung, aber zeigt auch ein bisschen etwas, was ich in Europa sehr vermisse. In Amerika hat man immer noch eine unglaublich aktive Auseinandersetzung mit unserem Glauben, mit dem Christentum, wo einfach wichtig ist, wo sehr wichtig ist, selbstverständlich auch mit dem Judentum. Bei uns gibt es ja fast keine Juden mehr und die Partei von Cedric Wermuth macht ja alles, dass wir auch keine Juden mehr haben in der Schweiz, aber tendenziell, jetzt habe ich den Cedric Wermuth ein paar Mal erwähnt, heute hat er einen guten Tag. Nein, aber komm, also Carlos Amarura, der ist in seiner Partei und das ist, ja, gut, sehr, sehr einseitig. Aber noch eins zurück, die Amerikaner tun sich noch beschäftigen mit Religion und mit unserem Glauben, während irgendwo in Europa, ich weiss jetzt nicht, im deutschsprachigen Raum, ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Theologen, die ich gerne lesen würde, die ich finde, das ist sehr interessant. Also da muss ich sagen, wer Theologie studiert hat, und ich kenne ja ein paar, schreibt wieder Bücher, ich lese sie und ich tun sie auch besprechen, freundlich besprechen, aber ich muss sie gut schreiben. Das ist halt auch noch etwas, die Amerikaner schreiben dann auch noch gut. Dominik, hast du noch ein letztes Buch?
Eigentlich nicht, ich bin gespannt, was nächstes Jahr an Bücher bringt. Also ich habe noch eins, aber das habe ich jetzt erst gerade angefangen, vom Johann Norberg, Peak Human. Johann Norberg, spannend, auch ein Historiker, er macht 10'000 Jahre und schaut an, wie Zivilisationen eigentlich entstehen und vor allem, wie sie vergehen. Da bin ich sehr gespannt. Das ist ja eine eigene Disziplin bei den Historikern, sozusagen Zivilisationsuntergangsgeschichte. Aber ich schätze den Johann Norberg auch als guten Geschichtenverzähler. Ich habe im Sommer ein Interview gehört mit dem, wo er einem guten Kollegen von mir gegeben hat, im Übrigen. Bin darum gespannt. Aber da kann ich noch nicht drüber reden. Habe es noch nicht gelesen.
So, das ist es. Das sind unsere Empfehlungen für euch über den Festtag von Bern einfach spezial, Dominik Feus und Markus Somm. Wichtig, alle die Buchtitel und die Serien, die wir hier empfohlen haben, kommen dann in den Shownotes. Da könnt ihr sehen, die bibliografischen Angaben, falls ihr noch ein gutes Buch braucht für die Viertig. Und jetzt ist ja immer eine schöne Zeit zum Lesen, weil ja eigentlich nichts läuft. Das finde ich eine der speziellsten Zeiten, die es überhaupt gibt im Kalender. In dem Sinn wünschen wir euch allen noch eine gute Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Schöne Festtage. Und wir hören uns alle wieder im Januar mit neuer Frische, wo wir auch mit Cedric Wermuth wieder mal reden. Oder über den Cedric Wermuth redet und seine neofaschistischen Vorstellungen. Gut, nein, jetzt keine Polemik mehr, jetzt ist fertig. Also, jetzt ist fertig, wir versöhnen uns. Alle Menschen sind gut und lieb. In dem Sinn, macht's gut, bis bald. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch